Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Willkommen zu den Zwischentönen, heute mit Klaus Pilger im Studio. Er wird immer wieder mit Erich Kästner verglichen, weil er in seinen Kinder- und Jugendbüchern auf Augenhöhe mit den Protagonisten ist und seine jungen Leser ernst nimmt und weil er Respekt hat vor seinen Außenseiterhelden. Und das spüren auch die erwachsenen Leser von Andreas Steinhöfel. Der Mann, Jahrgang 1962, stammt aus der oberhessischen Provinz und landete mit Rico, Oskar und die Tieferschatten und den drei Folgebänden ja so eine Art literarischen Welterfolg, eine Freundschaft. Geschichte zwischen einem hochbegabten und einem sogenannten tiefbegabten Jungen. Andreas Steinhöfels Roman Die Mitte der Welt, die Geschichte des jungen Phil, der seine Homosexualität entdeckt, wird als eines der besten deutschen Jugendbücher überhaupt gefeiert. Und auch ins Kino kamen viele seiner Stoffe. Den Deutschen Jugendliteraturpreis hat er natürlich unter anderem bekommen, auch den Erich-Kästner-Preis. Steinhöfel, so schrieb Eva Maria Magel in der FAZ, ist ein Meister des realitätsgesättigten, empathischen Erzählens, was bei vielen banal wirkt oder gar kitschig, balanciert bei ihm leichtfüßig auf schmalem Grat zwischen beidem und der Grat befindet sich ganz oben. Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, Andreas Steinhöfel.
Dankeschön, hallo.
Ich habe mal überlegt, was wohl die mit Abstand nervigsten Fragen sein könnten, die Ihnen dauernd gestellt werden. Ich tippe mal auf folgende drei. Sie müssen dann nur sagen, ob es stimmt, mir nicht. Erstens, wie können Sie für Kinder schreiben, obwohl Sie selbst gar keine haben? Zweitens, ist nicht ganz viel autobiografisch in Ihren Büchern? Und drittens, was soll ein Kind aus Ihren Büchern lernen? Richtig getippt?
Dreimal ja, aber der Haupttreffer fehlt. Das ist die beliebte Frage, woher kommen Ihre Ideen? Das ist wirklich, weil man es kaum beantworten kann, meine meist gehasste Frage.
Dann frage ich mal anders. Das mit den Kindern, die Sie nicht haben, frage ich natürlich nicht. Ich sage mal so. Sind Sie Ihrem Naturell irgendwie nach noch auf der kindlichen Ebene geblieben? Kann man das so sagen?
Na, da ist schon was dran. Also es gibt ja von Erich Kästner, da sind wir schon gerade bei ihm, diesen berühmten Satz, manche Leute legen die Kindheit ab wie einen zu eng gewordenen Mantel oder so. Irgendwas in der Richtung. Und ich habe früher tatsächlich geglaubt, dass du, wenn es dir gelingt, dich in ein Kind reinzufühlen oder auch reinzudenken, dass das jeder kann. Also, dass das jedem Erwachsenen allein deshalb offen steht, weil er ja mal Kind war. Da wurde ich tatsächlich eines Besseren belehrt durchs eigene Älterwerden und dann auch genauer hinsehen und hinhören. Aber ich glaube, das ist das, was Kinderbuchautoren und Autorinnen auszeichnet, dass uns da irgendwo was erhalten geblieben ist, ein Gefühl dafür, wie es sich anfühlt, Kind zu sein. Und das tobst du dann eben aus in den Büchern.
Also, das Schreiben ist eine Art Rückgriff auf diese eigene Kindheit, auf die Emotionen dieser Zeit?
Das Schreiben ist eine hochintellektuelle Angelegenheit. Also das ist was, das läuft komplett kopfgesteuert. Aber was drinnen steht, kommt aus dem Bauch. Und das ist das Kindliche. Also die Themen sind kindlich oder das Gefühl, dass wenn Kinder sich ungerecht behandelt fühlen, zum Beispiel, das ist ja so ein Megathema bei Kindern. Oder wenn dann einer ein Angeber ist und einen so runterputzt. Also diese ganzen Dinge, die man witzigerweise, wir schleppen das ja ins Erwachsenenleben hinein und kämpfen dann da lange mit oder ohne Psychiater mit rum. Bei Kindern wird das ja erst angelegt. Und dann ist das Schöne zu gucken, ja, wo wird es denn angelegt und warum denn? Was macht ein Kind wie Rico so resilient? Warum schaffen das andere Kinder nicht? Also solche Fragen. Und das ist der Spaß daran.
Kann man das eigentlich trainieren als jemand, der seine Kindheit wie ein Anzug schon abgelegt hat? Dass das wiederkommt, der Kindheit wieder näher zu lernen?
Ich glaube ganz ehrlich, das ist entweder du hast es oder du hast es nicht. Das ist wie ein Gespür oder ein Gehör für Musik. Also ich kenne Leute, die können nicht singen, dazu gehöre ich auch. Die singen zwar trotzdem, das ist auch schön und gut so, aber es ist halt kein Gesang. Und ich glaube, ähnlich geht es mit dem Einfühlungsvermögen für Kinder. Ich kenne wirklich Erwachsene und manchmal ist es dann bitter, wirklich, weil die dann auch eigene Kinder haben und du merkst so, boah, das hätten sie besser mal gelassen oder ausgelagert oder sowas. Ja, das ist.
Also keine Chance, das Verschüttete aus der eigenen Kindheit hervorzuholen, zum eigenen Guten.
Na gut, wenn dann wühlt sich das von alleine nach oben und dann guckt man halt, was man als Erwachsener daraus macht. Das ist schon so. Also dieser Spruch, das Schreiben, egal ob jetzt für Kinder oder Erwachsene, dass das auch ein Stück bezahlte Therapie sei, da ist dann wirklich was dran.
Mhm. Aber ist es überhaupt erstrebenswert, in dieser komplexen Welt dieses Werdet wie die Kinder zurückzuholen?
Naja, ich mache es ja für Kinder. Also das heißt, das Kind nimmt mich dann oder den Autor, wenn es mich überhaupt wahrnimmt, als gleichberechtigtes Kind wahr und nicht als ein Erwachsener, der oben drüber schwebt und dann rumdirigiert. Also im günstigsten Fall. Aber das gilt ja für alles Schreiben, dass im günstigsten Fall der Autor nicht bemerkt wird. Wenn sie bemerkt werden, dann, also ich selber lege dann zum Beispiel ein Buch beiseite, wenn ich habe, boah, der ist aber oder sie, das ist mir zu narzisstisch und zu Bauch, eigener Bauchpinselei und so.
Wer ist Ihnen zu narzisstisch als Autor?
Das würde ich nicht sagen. Ich schimpfe nicht gern auf Kolleginnen und Kollegen.
Das kann ja auch Verstorbene sein.
Nee, das. Aber das ist einer der Gründe, warum ich tatsächlich richtig lange Probleme hatte mit der deutschen Gegenwartsliteratur. Also ich habe ja Anglistik studiert, nicht Germanistik. Das lag zu einem guten Teil daran, dass ich diese Selbstbespiegelung, die ging mir so auf die Nerven. Ich hab's, ab wie viel wird denn ausgestrahlt? Also dieses Kopfgewichse, was da die Leute sich zum Teil gehalten haben. Ich fand das grauenvoll und es hat mich in keinster Weise irgendwo hingebracht. Weder gefühlsmäßig noch intellektuell. Ich wurde nirgends abgeholt, nirgendwo hingebracht. Es war mehr so, guck mal, wie toll ich bin.
Zeitgenössische deutsche Literatur, ja, meinen Sie jetzt?
Ja, das hat sich gebessert. Also da, das hat aber lange gedauert, also da hat das Feuilleton auch einen harten Kampf gefochten, um da Autoren auch mal zu hören oder zu lesen, die dann eben nicht so kopflastig waren, aber das Deutsche.
Nennen Sie mal einen positiv einen Namen, der Sie beeindruckt hat in jüngster Zeit.
Also ich könnte so eine Mischform, jetzt ich und Namen, ich habe es kürzlich erst gelesen, Bodo Kirchhoff. Das ist zum Beispiel einer, den halte ich für einen extrem tollen Autor. Also der schreibt wirklich fantastisch, aber das strotzt vor Eitelkeit, das Werk. Also das ist so eine Mischform, das verzeihe ich ihm aber, weil er halt so gut schreibt.
Okay.
Das ist und das ist für mich eine relative Neuentdeckung. Mhm. Ich kenne mich aus bei den Angelsachsen, ist aber das ist so einer, das hat mir gut gefallen, muss ich schon sagen.
Ach. In Ihrem Haus steht ein Vitrinenschrank. In dem haben Sie eigene alte Kinderbücher und Spielzeuge aufbewahrt. Mhm. Eine Sammlung halt wie Museum quasi. Ja. Zelebrieren Sie damit ein wenig die eigene Kindheit oder ist es ein Ideenquell für Sie?
Das ist, eigentlich hat das einen traurigen Hintergrund. Das ist sozusagen das, was übrig ist. Das passt alles in einen sehr kleinen Schrank. Das liegt daran, dass mein Vater, meine Eltern ließen sich scheiden, da war ich Anfang 30 oder so. Und der hat daraufhin alles verbrannt, dessen er habhaft werden konnte, was leider sehr viel war. Also auch alte Fotografien und Kindheitssachen. Und die paar Dinge, die ich retten konnte oder die Bücher, die ich noch habe aus, und Gott sei Dank sind es dann auch meine Heißgeliebten darunter gewesen. Das war einfach ein Karton, der irgendwo so weit abseits stand, dass der dem Mann nicht in die Finger fiel. Aber das ist zum Beispiel dann so, da ziehe ich gar nichts raus fürs Schreiben. Das ist wirklich mehr so was, ich stehe auch nicht davor und heule, aber es ist mehr so wie, gut, dass ich es habe. Also das Ding ist auch abgeschlossen und mit der Einbildung im Kopf, dadurch ist es jetzt auch sicher.
Ich frage jetzt nochmal anders, statt was kann das Kind aus Ihren Büchern lernen, was macht ein schlechtes Kinderbuch aus?
Dass das Kind nichts draus lernen, nein, das wäre genau die falsche Antwort. Also ich gehe mal über das, was kann das Kind draus lernen. Das ist ein fataler Satz, der kommt relativ häufig über Leserpost. Meine Bücher werden viel an Schulen gelesen, was toll ist. So, und natürlich hast du als Lehrer eine komplett andere Aufgabe denn als Autor, aber die gucken dann schon, was kann ich eben pädagogisch zu einem Werk abbringen, um es den Kindern nahe zu bringen. Das ist für sich erstmal ganz okay, aber wenn dann eben in den Leserbriefen der Kinder, die dann heute schreiben wir dem Autor einen Brief, was ja auch wieder Pädagogik ist, wenn dann da steht, Ihr Buch ist ein tolles Buch, denn es ist lustig und spannend und man kann was daraus lernen, dann drehe ich innerlich komplett hohl, weil das für mich nicht der Grund ist, warum ich ein Buch schreibe.
Aber wenn es passiert, ist doch nicht
das schlimm. Das ist okay, aber wenn Kinder beigebracht bekommen, dass das gute Buch auszeichnet, dass es lustig und spannend ist und man was daraus lernen kann, dann weiß man, warum ich dann vielleicht jahrzehntelang mit der deutschen Literatur gehadert habe, weil man eben aus der angelsächsischen Literatur zu wenig lernen konnte. Da wirkt das alles ineinander und das geht mir auf die Nerven. Also das ist so nicht das Ziel, das ich verfolge, wenn ich Bücher schreibe für Kinder.
Also Sie mögen diesen Zeigefinger nicht.
Genau.
Und die Manipulation?
Genau, ja. Die Manipulation, es kommt drauf an. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, wenn es der guten Sache dient, dürfen wir auch manipulieren. Man sollte schon definitiv auch dem Kind die Wahl lassen zwischen Variante A oder B. Deswegen versuche ich auch gebrochene Figuren zu zeigen. Das Problem ist natürlich, dass Kinder mit dem ihm mitgegebenen Weltbild erstmal, das ist halt in der Regel ein eher schwarz-weißes und nicht in eins mit vielen Grautönen, die kriegen vielleicht diese Zwischentöne gar nicht so mit, aber ich bilde mir ein, dass sie es irgendwo tun.
Aber ein Buch mit einer Botschaft wie zum Beispiel Nazis sind böse, das wird es von Ihnen nie geben.
Nein, das ist ja auch plakativer Scheiß.
Also, aber die gibt es ja.
Ja, natürlich gibt es massenweise und es gibt auch ganz tolle Bücher, Mutmachbücher und wie sie alle heißen. Also da ist ja der erwachsene, tief sitzende Aberglaube drin, dass ein Buch irgendwie die Welt verändern könne. Zu den Anhängern dieses Glaubens gehöre ich überhaupt nicht. Man kann Stück für Stück bestimmt Leuten schöne Sachen klar machen oder sie zum Nachdenken bringen. Aber das Buch, das den Weltfrieden herstellt, müsste doch geschrieben werden. Aber wenn es nach erwachsenem Glauben ginge, ich schenke meinem kleinen Kind, das Angst hat vorm Schwimmen, dem schenke ich ein Buch über ein Kind, das die Angst vorm Schwimmen bezwingt, das ist völliger Hirnriss. Also ich weiß gar nicht, wie man sowas schreiben kann. Ich weiß aber nicht, warum man es verschenkt. Das ist, glaube ich, pädagogische Not, die der Motor für sowas ist.
Herr Steinhöfel, Zeit für Ihre erste Musik, die Sie sich gewünscht haben. Sie haben sich Kate Bush gewünscht, den Shootingstar der späten 70er Jahre, den Titel Symphony in Blue.
Ja, das ist unter allen Liedern, die ich ausgewählt habe, das, was ich am meisten schätze, weil... das wäre jetzt fast eine längere Geschichte. Also meine Eltern hatten so ein Taxigeschäft. Da haben mein Bruder Dirk und ich mussten da immer Zentrale machen. Seit ich 12 bin, ging das los, bis zum Abi. Das heißt, du hast jeden zweiten Wochentag von morgens bis abends da gesessen oder nachts bis 2 und dann morgens um 7 in die Schule oder raus aus dem Bett. Das ging gar nicht mehr. Aber dann war das Fernsehen ja nicht wie heute, sondern du hast da gesessen, um 0 Uhr war Sendeschluss und dann habe ich halt Musik gehört oder gelesen. Und Kate Bush war so eine Entdeckung über Bios Bahnhof damals noch, wofür ich ihm ewig dankbar bin, dem Biolek. Da hat er die mit Wuthering Heights rausgebracht. Und dann habe ich mir das erste Album, dann das zweite Album geholt. Und das zweite Album, das Lionheart, wo Symphony in Blue, das ist das erste Lied auf der ersten Seite. Ich glaube, ich habe in meinem Leben nie ein Lied so oft gehört wie dieses. Und ich werde es nicht leid. Das ist ein wunderbar poetisches Lied. Und das bedeutet für mich ganz viel, weil es mich in diese Zeit zurückbringt, die ich gar nicht so gemocht habe. Aber natürlich war da auch Schönes drin. Und das war wie so eine, wie es bei manchen Menschen ist, dass eine Musik, die so eine Krücke gebildet hat, die aber, wo ich nie gesagt hätte damals, ja, dieses Lied hilft mir gerade ganz viel. Rückblickend weiß ich, das ist so ein Rettungslied für mich gewesen.
Kate Bush, Symphony in Blue. Kate Bush gewünscht von unserem heutigen Studiogast in den Zwischentönen, Andreas Steinhöfel, der Schriftsteller. Herr Steinhöfel, welche schlechten Kinderbücher haben Sie als Kind gelesen und welche guten?
An schlechte kann ich mich gar nicht erinnern, weil so viele waren es nicht. Mhm. Und die guten waren von Enid Blyton, die viel gescholtene, aber als Kind super. Und mein Lieblingskinderbuch war Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Mhm. Und das halte ich auch heute noch für ein absolut brillantes Kinderbuch. Das waren, und dazwischen war dann gar nicht viel. Also ich habe relativ früh angefangen, und ich war jetzt nicht das Bildungsbürgerkind, aber ich habe geliebt Gustav Schwab, die Sagen des klassischen Altertums und dann so eine Grimmsche Gesamtausgabe, weil es der Kampf, mein Großvater war Lehrer. Und da hatten sich so ein paar Sachen in den elterlichen Bücherschrank geschlichen. Und das habe ich geliebt. Aber viel Kinderbücher, also klassisch Kinderbuch. Dann, zum Geburtstag hast du ab und zu was geschenkt bekommen. Aber das war dann was weiß ich, Bonanza und also so aus Fernsehen. Das fand ich alles toll, aber da wüsste ich heute gar nichts mehr drüber. Mhm. Es hat sich aber eine Vorliebe tatsächlich entwickelt dann nach dem, sagen wir mal, ersten Kindheitsschub, so als ich 12 wurde, so in Richtung Jugendliche, da habe ich dann wie ein blöder Groschenheftchen gelesen. Science Aha. Fiction und Horror. Das war mir zu galaktisch. Also der Horror war schon mehr so mein Ding. Und da sind einige, meine Lieblingsreihe ist zweimal auf dem Index für jugendgefährdende Schriften gelandet und wurde dann eingestellt.
Wie hieß das?
Dämonenkiller. Die wird witzigerweise seit September gibt es sie wieder mit Band 1 startend im Bahnhofsbuchhandel. Da stehe ich dann wie so wie Bambi, wenn es blitzt, und denke so, oh, da ist er wieder.
Lesen Sie das wieder?
Ich hab die vor Jahren gab's die schon mal in Hardcover-Form und dann habe ich die ersten 100 Bände, die mich so begleitet haben damals über 2-3 Jahre, die habe ich wieder gelesen und die sind nicht so gut geschrieben.
Das fällt aber Ihnen das jetzt zeichnet, dann
doch
auf.
Ja, doch, das wusste ich auch damals schon. Aber die haben halt was. Das ist so, die sind sehr archaisch. Sowas gefällt mir sehr gut. Und in der Schule dann ein Lehrer, der da steht, ich wurde ja dann immer geschimpft. Und ja, liest doch mal was Ordentliches statt immer nur diesen Schund, liest doch mal Heinrich Böll. Und dann habe ich irgendwann tatsächlich, weil die mich so genervt haben, der war halt damals auch okay, gut, bitteschön, dann lese ich halt euren verdammten Heinrich Böll. Und was soll ich sagen? Ich las dann die Katharina Blum. Nee, Ansicht eines Clowns war das erste. Und es hat mich total geflasht. Da war ich 15 oder so. Und für dahin war der Autor, also der zukünftige, geheilt von den Groschenheftchen. Aber ich halte die in hohen Ehren und verteidige sie, wo immer ich kann, auch heute noch. Das war was. Aber der Böll hat denen den Rang abgelaufen.
Das ist ein Sprung vom Horror zum Böll.
Ja, es war ein kleiner Quantensprung.
Ja. Selma Lagerlöf, die mit dem Nils Holgersen und Rudyard Kipling, der mit dem Dschungelbuch, die haben ja vor Urzeiten den Literaturnobelpreis erhalten. Wird es denn noch einmal einen Kinderbuchautor geben, der den Literaturnobelpreis erhält? Astrid Lindgren hat es ja nicht geschafft.
Hilfe, ne, das sollte mich wundern. Also das wäre mal eine schöne Geste, aber...
Keine Lobby?
Ich kenne mich da zu wenig aus. Das wäre bestimmt mal an der Zeit. Aber das ist dann wieder so dieser berühmte Weckruf, den nur wenige hören tatsächlich. Und das ist dann ganz lustig, weil es mal eine bunte Blüte ist im letztlich dann auch im Literaturpreis einerlei. Die verwelkt dann aber ganz schnell wieder. Das ist ja alles sehr kurzlebig inzwischen. Ich wüsste dann auch, also da möchte ich ungern Jurymitglied sein. Ich wüsste da... Da hätte ich Schwierigkeiten, jemanden auszusuchen. Also nicht nur was deutsche Autoren, sondern international. Eine Zeit lang war ich ganz bewandert, da habe ich selber so in Literaturjuries gesessen. Inzwischen bin ich da auch nicht mehr so up to date. Aber da sind richtig gute Leute dabei. Richtig, richtig gute Leute. Meg Rosoff zum Beispiel, das ist eine Amerikanerin, die lebt inzwischen in England. Das ist eine Frau, der würde ich sofort so einen Preis zu erkennen. Ich glaube, das ist für mich eine der besten Gegenwartsautorinnen für Jugendliche.
Leiden Sie eigentlich unter so einer... Geringschätzung für Kinderbuchautoren hierzulande?
Nee, worunter ich leide, ist das Gefühl, dass du, also es gibt diese Geringschätzung und was mich nervt, ist das Wissen darum, dass ich dieselbe Geringschätzung erfahre wie das Publikum, für das ich schreibe. Ja, also sprich, du schreibst für Kinder, deswegen können wir dich nicht ganz ernst nehmen, denn wir nehmen das Kind ja auch nicht ganz ernst.
Der schreibt ja nur für Kinder.
Ganz genau, das steckt für mich darin. Und das treibt mich dann schon immer mal wieder auf die Palme, weil es wirklich extrem gute und anspruchsvolle Kinderliteratur gibt. Und ich sage dann auch bewusst Literatur und nicht Kinderbuch. Und das wird dann von manchen Menschen einfach übersehen, weil die dann sagst du, ja, was haben sie denn zuletzt so für Kinderbücher gelesen, dass sie das sagen? Und dann kommt natürlich, ja, nee, lesen tue ich die nicht. Und dann ist halt Schluss. Aber das Ärgerliche ist tatsächlich dass das Publikum für so klein gehalten wird. Nur weil die noch nicht zu voller Körpergröße herangewachsen sind.
Wären Sie dann England glücklicher oder in Frankreich, in den USA?
Ja. Also die Engländer und Amerikaner haben ein komplett anderes, also A, haben ein komplett anderes Literaturverständnis. Das ist wesentlich demokratischer als bei uns. Und da ist das, die haben überhaupt kein Problem mit dem Begriff Literatur für Kinder. Und das ist ein eigenes Genre und da wirst du genauso hoch gehandelt als Autor wie die Kollegen aus der Belletristik. Bei uns dieses Phänomen zum Beispiel, und das sage ich jetzt nicht, um mich zu beschweren, aber dass das Kinderbuch ein Drittel billiger ist als ein Buch aus der Belletristik, wenn du guckst im Hardcover, im Taschenbuch auch, da gibt's überhaupt keinen Grund für, außer dieser, es ist ja für ein Kind. Du sagst, ja, aber das Kind zahlt's ja nicht vom Taschenbuch, vom Taschengeld, das machen
die Eltern. Manchmal schon.
Manchmal. Aber prinzipiell, solche Sachen, und dann merkst du dran, was ich grauenvoll fand vor einigen Jahren, als die Kinderliteraturseite aus der Zeit ausgelagert wurde ins Zeitmagazin, das war wirklich ein Schlag ins Gesicht der Kinder- und Jugendliteratur, weil klar, wir setzen dich hiermit auf die hintere Bank und sowas geht gar nicht. Mhm.
Eine weitere nervige Journalistenfrage an Sie ist wahrscheinlich, wann schreiben Sie mal was für Erwachsene, richtig?
Ja, ja. Und die inzwischen wahrscheinlich ermüdende Antwort für die Leute, die mich kennen, ist, ich bin ja dran. Ich habe mal vor, als Mitte der Welt fertig war, kurz drauf, und das ist ja nur 20 Jahre, da habe ich einen dicken belletristischen Roman begonnen. Davon liegen 600 Seiten rum. Die habe ich dann schon mal versucht einzudampfen auf 380 oder so. Und das ist aber trotzdem nur die Hälfte. Und da müsste ich mal weitermachen oder würde auch gerne, habe mir aber jetzt vorgenommen, wo das Ende ganz langsam, aber dann doch irgendwo in sichtbare Nähe rückt, mach mal die Sachen fertig, die du begonnen hast. Ich fange mit einem begonnenen Jugendroman an, den mache ich jetzt ab Januar weiter. Und dann folgt dieses, denke ich mal, irgendwann dieses Erwachsenenbuch. Das ist das deshalb aber, also nicht um es fertig zu bringen, das wäre ja Schwachsinn, aber ich gucke dann rein und gucke, ist es noch sexy? Und sexy ist es noch. Also das, und dann habe ich auch Lust, das weiterzumachen. Ob das dann funktioniert, das weiß ich ja vorher nie. Oder ob es jemanden interessiert. Aber das hat mich ja nur wiederum nie interessiert, ob es jemanden interessiert.
Erzählen Sie schon was über die Thematik oder ist das zu früh?
Das ist so eine Familiensaga wäre zu hochgegriffen. Eine Familiengeschichte, die in den 60ern anfängt, die reicht bis in die 70er des letzten Jahrhunderts, hat aber im zentralen Teil eine Rückblende, eine sehr lange, über eine andere Erzählfigur im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und ein bestimmtes historisches Ereignis, da will ich jetzt nichts drüber erzählen, dann ist der Plot halb weg. Aber das ist eben, wie sich das auswirkt. Und sowas Schlimmes, was im Krieg geschehen ist, wie das eben in die Generationen und wo du nachher am Schluss weißt, okay, das wird auch weiterreichen in die Zukunft. Das fand ich als Thema, finde ich auch immer noch sehr, sehr spannend. Der Umgang mit Schuld, den wir natürlich jetzt anders sehen aus unserer Perspektive, als das eine Frau Mitscherlich getan hat oder so vor Jahrzehnten. Aber das ist halt nach wie vor und bleibt auch immer ein brandaktuelles Thema. Die Welt wird ja jetzt auch nicht unbedingt immer besser. Das heißt, das sind immer wirklich aktuelle Dinge. Und das treibt mich um und dann werde ich es halt irgendwann zu Ende bringen.
Aber viele Erwachsene lesen ja auch jetzt schon ihre Kinderbücher. Ja. Also viele lesen ja auch Harry Potter oder Bücher von Michael Ende, Cornelia Funke.
Ja.
Bei Ihnen ist das Phänomen auch.
Naja, das ist, weil ich versuche, schon für die Erwachsenen auch was reinzupacken. Also es war mal so die Idee, das war nur eine vage Vorstellung, aber wenn ich Kinder ernst nehme, dann können die auch ruhig mal sich einen Satz verschlucken. Das ist noch kein Kind an Überforderung durch Lesen gestorben, da muss es dann eben durch. Das heißt, dann bist du schon von der Syntax her auf einem Niveau, oder vielleicht auch vom Konstrukt her, wo manche Leute sagen so, oh, das ist aber jetzt nicht mehr so kindgerecht. Nur das ist mir wurscht, weil ich mir das als Kind auch selber gerne ausgesucht habe, was ich jetzt zu komplex fand oder nicht. Und dann ist das Nächste, dass es ja Gott sei Dank Eltern gibt, die gemeinsam mit ihren Kindern lesen, die lesen vor oder die fahren im Auto durch die Welt und hören dann so ein Hörbuch. Und dann möchte ich gern, dass die Erwachsenen da auch Spaß dran haben. Das ist dann wie eine Belohnung und ist mir völlig wurscht, ob das Kind das dann versteht. Die Eltern gackern dann halt an anderen Stellen als das Kind. Okay. Und das funktioniert super.
Und die Erwachsenen spüren nochmal den alten Kinderzauber auch
ein Vielleicht bisschen? Ist das so. Naja, also schon, das kommt dann schon auch über Leserbriefe, dass sie sagen, Mensch, da habe ich wirklich nochmal überlegt, wie hat sich das denn angefühlt damals, als ich klein war? Und mehr kannst du ja gar nicht wollen. Das, mir geht es ja schon drum, mal jenseits der Pädagogik, aber ich möchte ja nicht Larifari-Geschichten schreiben, die du in die Ecke schmeißt, wenn du sie fertig gelesen hast. Da soll schon auch ein bisschen was zum Mitfühlen und Mitdenken drin sein. Aber das ist dann so breit gefächert, dass ich da kein Programm draus machen könnte unter einem bestimmten Schlagwort.
Mhm. Andreas Steinhöfel, gleich kommen die Nachrichten und bis dahin haben wir noch einen ihrer Titel, einen großen Titel aus den 80er Jahren, Supertramp, Take the Long Way Home.
Ja. Den liebe ich, das ist Abitur für mich. Das war die Abiturfeier, das lief, Supertramp lief rauf und runter, 3 Tage und 3 durchgesoffene Nächte und das war super.
Jetzt hören wir ihn.
So you think you're Romeo?
Willkommen zurück zum zweiten Teil der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Herzlich willkommen, sagt Klaus Pilger, der heute am Mikrofon ist. Und mein Gast ist Andreas Steinhöfel, der Schriftsteller, der Jugend- und Kinderbuchautor. Herr Steinhöfel, jetzt geht's weiter mit einer Musik, die Sie sich gewünscht haben. Und zwar kommt die von Queen, Good Old Fashioned Loverboy.
Ich meine, wir haben es ja durchgehend, dass ich mich so auf die 70er ein bisschen geschmissen habe oder frühe 80er. Das ist alles jugendbegleitende Musik. Und Queen war, ich habe ja so einen Massengeschmack, das ist ganz schlimm, aber Queen, als ich die für mich entdeckte, das war mit Killer Queen, also da wurden sie halt erst langsam groß. Und ich fand die einfach genial. Ich fand Freddie Mercury grauenvoll, muss ich gleich dazu sagen. Ich habe mal später für mich selber analysiert, der war angstbesetzt, weil ich mich selber so spät geoutet habe und ich wollte nicht so einer sein, ganz platt gesagt. Also dass ich meine, das merkst du jedenfalls als Schwuler sofort, dass da ein anderer Schwuler ist, der war ja damals auch nicht geoutet, aber das ist einfach, ich glaube, das ist genetisch, dieser schwule Radar. Aber die Musik war halt umwerfend und das ist sie heute noch, das war wirklich, also mehr Alleinstellungsmerkmal geht kaum. Und es war mein allererstes Konzert, in dem ich jemals war, da war ich 16 schon. Das war ein Queen-Konzert und das war auch sehr beeindruckend.
Good Old Fashioned Loverboy von Queen aus dem Jahr 1975. I can dim the lights and sing you songs full of sad things. We can do the tango just for two. I can serenade and gently play on your heart strings. Be your Valentino. Andreas Steinhöfel, wir haben ja eben so die nervigsten Fragen aufgezählt, die an Sie gestellt werden, auch die mit dem autobiografischen. Bei der Coming-out-Geschichte, die in dem Roman Mitte der Welt vorkommt mit dem Helden Phil, da hat man vermutlich auch mal gesagt, das ist bestimmt eine Geschichte, die Geschichte von Andreas Steinhöfel selber, war aber gar nicht so.
Ne? Überhaupt nicht, in keinster Weise. Das wäre mehr so ähnlich wie mein allererstes Buch, Dirk und ich, habe ich aber später für mich erst rausgefunden, auch so eine Modellkindheit war, wie ich sie gerne gehabt hätte. Da wäre Mitte der Welt auch eher sowas gewesen. Also das lässt sich in keinster. Ich habe mich mit Mitte 20 geoutet und das war wirklich eine furchtbare Verklemmung vorher. Und der Phil wird ja völlig selbstbewusst, schwul groß. Die Mutter hat da kein Problem. Also meine Mutter hat da auch keins, aber bei ihm ist es halt von Kindheit an. Und bei ihm ist es auch nur ein Randthema, weil es so selbstverständlich ist. Bei mir war das dann eine Weile lang, wie bei vielen Schwulen, die sich outen, also alles bestimmt und für die Umgebung bestimmt unglaublich nervig. Aber das ist gar nicht, das ist nichts Autobiografisches.
In vielen Interviews haben Sie bereits erzählt, wie alles begann, wie Sie zum Autor wurden. Das ist eine schöne, wahre Geschichte, die beinahe ein bisschen wie ein Hollywood-Stoff klingt. Ja. Deswegen, auch wenn Sie es schon oft erzählt haben, bitte, bitte noch einmal, wie wurden Sie Autor?
Ich erzähle die deshalb dann doch auch immer wieder gerne, weil sich da so eine hübsche Essenz draus ziehen lässt. Ich wurde Autor, weil ich ein Kinderbuch ganz grauenvoll fand. Das war eine dieser vorhin mal kurz erwähnten Mutmachgeschichten. Nur ging es da ums Skifahren. Und es war so dämlich, das gab mir mein Bruder Dirk, der wollte Illustrator werden und bekam es zum Probeillustrieren und drückte mir die in die Hand und sagt, guck doch mal, wo würdest du denn da ein Bild machen? Und ich habe dann aber eben mehr so auf den Text und fand es unsäglich. Also dieser plumpe Versuch der Kindermanipulation und dann noch schlecht geschrieben. Und habe dann abends, am selben Abend, eine Kurzgeschichte geschrieben, wirklich die erste meines Lebens, und die an den Verlag geschickt. Das war der Carlsen Verlag, damals viel, 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 viel kleiner als heute. Heute ist er mächtig und riesig.
Durch Harry Potter.
Durch Potter, durch die Biss-Bücher und so. Aber und auch durch einfach ein gutes Programm. Und damals habe ich geschrieben, hier, gucken Sie mal, so muss eine schöne Kindergeschichte aussehen. Und sie veröffentlicht nur Blödsinn mit freundlichen Grüßen. Und es war wirklich ein Jux. Ich hatte Zeit. Das war so kurz vor Ende des Studiums. Aber da habe ich mir nichts bei gedacht. Und ein halbes Jahr drauf drauf, als ich das wirklich komplett abgeschrieben hatte, dass da überhaupt jemals eine Antwort kommt auf diesen dann doch auch ein bisschen unverschämten Brief. Da kam Antwort, ja, man habe die Geschichte mit Begeisterung gelesen, ob ich mir vorstellen könne, noch so eine, denn dann könnte man sich auf Verlagsseite vorstellen, das könnte doch ein hübsches Buch werden. So, und das, dieses erste Buch, Dirk und ich, reichte dann tatsächlich, das habe ich parallel geschrieben zu meiner Magisterarbeit und dachte, gut, dann bist du halt jetzt Autor, denn als Magister der englischen Literatur, Gott, was willst du werden? Also es war, ich wusste ganz viele Dinge, die ich nicht wollte, aber ich wusste nicht, was ich wollte. Und Autor war dann was, wo ich dachte, ja gut, mal gucken, wie das funktioniert. Und es hat dann recht gut funktioniert. Das wäre jetzt schon wieder eine neue Geschichte. Aber was ich rausgezogen habe, war, da ich nie Autor werden wollte und wirklich nie irgendwas geschrieben habe, außer, das habe ich entdeckt in so einem alten Schulheft, da habe ich mal versucht, wie Edgar Allan Poe, da war ich in meiner Horrorphase noch, da war ich 14 oder 15, da wollte ich dann eine Kurzgeschichte schreiben. Die war dann, wie es so häufig geschieht, wenn Jugendliche schreiben, nach anderthalb Seiten vorbei, dann war sozusagen die gute Idee alle. Und das ist ein Problem, das haben die Kiddies beim Schreiben, die kommen dann und sagen, ja, jetzt die Idee ist alle und das Buch ist jetzt erst eine Seite lang, ich wollte aber 300 und so. Das war der einzige Schreibversuch. Und an der Uni mal eine Professorin, die mich lobte beim Essaywriting, ob ich mir nicht vorstellen könnte das. Und ich habe gesagt, ganz bestimmt definitiv nicht. Was das bedeutet nachher fürs Schreiben ist, dass du, das versuche ich auch gerne Jugendlichen zu vermitteln, wenn du einen Beruf ergreifst, der wenig mit einer Leidenschaft zu tun hat. Leidenschaft sollte tatsächlich dem Hobby vorbehalten bleiben. Dann bist du nicht erpressbar. Bei mir bedeutete das, dass egal, was ich geschrieben habe, wenn der Verlag meinte, was selten genug der Fall war, muss man ehrenrettend gleich hinzufügen. Aber ja, meinst du nicht, das wäre so und so und so besser? Und dann habe ich immer gesagt, nein. Und wenn euch das nicht gefällt, dann lassen wir es eben. Ich muss ja kein Autor sein. Ich kann ja auch bei McDonald's Pommes Frites verkaufen oder so. Inzwischen
würde kompromisslos.
Das, total. Aber wirklich aus so einer Egalhaltung heraus. Ich fühle mich nicht besser oder toller oder wohler, wenn ich ein Buch geschrieben habe. Ich bin froh, dass es dann rum ist. Also meine Wohlfühlerlebnisse kommen auf völlig anderen Ebenen zustande. Das ist ein unglaubliches Plus, wenn du nicht erpressbar bist durch das, was du machst. Das klappt natürlich nicht mit jedem Beruf, aber in den Künsten ist das von großem Vorteil.
Dieses Buch, Dirk und ich, das waren so die kleinen Abenteuer in Worte gefasst, die sie mit ihrem Bruder erlebt hatten.
Mehr oder weniger. Wobei manche Sachen sind wirklich erfunden. Also die erfindest du dann in die Geschichte rein. Oder eine einzige Geschichte drin ist komplett erfunden, so eine Krimi-Geschichte. Aber was das Autobiografische angeht, es blendet halt völlig den dunklen Teil meiner Kindheit aus oder unserer Kindheit, gewalttätiger Vater und so. Das ist da nicht drin. Und irgendwann später dachte ich, Mann, da hast du dir echt einen Bullerby zurechtgeschrieben. Das ist auch wirklich so. Das war eine Kindheit, wie ich sie gern gehabt hätte, aber nicht die ich gerne hatte. Die ich hatte, ja.
Jetzt bewegen wir uns im Raum 1990 etwa.
Ja.
Und Sie hatten ja eigentlich vorher Lehrer werden wollen.
Aber nur bis zur Halbzeit.
Ja. Also
bis nach der Zwischenprüfungen, die habe ich noch gemacht.
Dann haben Sie es aber abgebrochen, das Lehramtsstudium, und Sie haben mal gesagt, dass Sie sich der Verantwortung des Lehrerseins damals nicht gewachsen sahen. Was heißt das genau?
Konkret heißt das, dass ich hatte auf fachlicher Ebene überhaupt kein Problem. Das ist halt Zeug, das kannst du. Und dann, ich glaube, ich bin auch sogar didaktisch gar nicht so schlecht. Aber ich stand dann in diesem sechswöchigen Schulpraktikum vor diversen Schulklassen und ich habe Schiss gekriegt, die Kinder gucken dich an oder auch Jugendliche dann oder teilweise Abiturienten. Und ich dachte, wenn die jemals was anderes wissen wollen als das, was deinen Lehrstoff angeht, wenn die was für ihr Leben wissen wollen oder über sich oder so, dann gehst du über Kopf. Also ich habe so einen Schiss gekriegt, dass ich den nicht der Mensch sein kann, von dem sie mehr lernen können als nur ihren fachlichen Krempel. Ich hatte tolle
Lehrer. Fürs Leben.
Genau. Ich hatte fantastische Lehrer und da waren zwei, drei dabei, die mir wirklich, wirklich wegbegleitend für mein ganzes Leben waren. Und da auf der Ebene hatte ich Angst zu versagen und dachte, das schaffst du nicht. Und heute denke ich, das war eine unbegründete Angst. Aber
sie hätten reinwachsen müssen.
Ja, wahrscheinlich. Aber damals war das was, wo ich dachte, nee, dann kannst du nicht Lehrer werden. Du willst nicht so einer sein, der vorne steht wie so ein Fachidiot, wo die Kiddies dann sagen, ja, Unterricht geht, aber ansonsten ist das eine Hohlfrucht. Da kommt ja nichts. Und das war so die Angst, die mich umtrieb.
Heute schreiben Ihnen ja ganz viele Kinder und Jugendliche zu Ihren Büchern und fragen Sie auch mal um Rat. Können Sie denn heute diese Verantwortung annehmen, so als Ratgeber, Seelsorger?
Schon, aber ich habe ja jetzt eine völlig andere Funktion. Also als Lehrer begibst du dich immer aufs Glatteis, wenn du dann auf die seelischen Bedürfnisse der Kinder intensiv eingehst. Das Berufsbild hat sich ja aber auch komplett verändert. Und also das ist was, wo ich wahrscheinlich bitter enttäuscht wäre davon. Ich stimme ab und zu mal aufs Schimpfen auf Lehrer mit ein, weil es gibt auch ausreichend Blöde. Aber das Gros sind wirklich sehr verantwortungsbewusste, tolle Menschen und die müssen einen wirklich ultraharten Job leisten. Und das sage ich nicht, weil die meine Bücher kaufen und lesen, sondern weil unsere Gesellschaft Probleme, also in diesem Fall Erziehung, wird dann einfach mal ausgelagert. Die Schule soll es halt richten, wenn es mit dem Kind zu Hause nicht klappt. Das ist so ein Prinzip, das ist so seit 15 Jahren ungefähr. Bei mir zeigte sich das in den Leserbriefen damit, dass die Kinder, dann war die erste Frage nicht mehr, woher kommen die Ideen, sondern das ist wirklich so, wie viel verdienen sie eigentlich? Was bedeutet, da ist eine Unsicherheit, kann ich diesen Beruf nehmen, weil es mir damit nachher gut geht, aber es findet alles auf so einer materiellen Ebene statt. Und damit sind Lehrer natürlich auch konfrontiert mit diesen ganzen kleinen Materialistenkindern. Und ich frage dann immer zurück, wenn es bei Lesungen ist, wie viel muss ich denn verdienen, damit du mich
gut findest,
nett findest, so, damit du mich als Mensch siehst und nicht als irgendwas. Das sind so, und das kriegen Lehrer jeden Tag um die Ohren und speziell dann die Brennpunktschulen und was weiß ich. Also die tun mir wirklich bis hinten gegen. Ich war in Schulen, da sitzen so viele ausgebrannte Menschen, die ja auch keinerlei Handhabe haben gegen diesen ganzen Irrsinn, der sie umtost. Du darfst die Schüler nicht irgendwie angehen, auch noch nicht mal verbal. Dann inzwischen drohen dann Eltern mit dem Anwalt und hast nicht. Das ist alles. Also da tun mir diese Menschen, die den Beruf haben, wirklich richtig leid.
Also der abgebrochene Lehramtsstudent hat großen Respekt vor denen, die diesen Beruf ausüben. Ja. Herr Steinhöfel, reden wir doch jetzt einmal über Ihren bisher größten Erfolg, die bis heute vierteilige Buchreihe über Rico und Oscar. Mhm. Begonnen hat es 2008 mit Rico, Oscar und die Tieferschatten. Und wie viel wurden da weltweit verkauft? 2 Millionen oder so eine Zahl?
Nee, das sind nur die Deutschen.
Ja,
ja. Oh. Und weltweit weiß ich nicht. Aber das ist schon ordentlich.
Ja. Also ich erzähle mal für die Leute, die das nicht kennen. Mhm. Das Ganze spielt im heutigen Berlin, wo Sie damals noch selbst lebten. Sogar in der Straße, in der Sie wohnten. Mhm. Oscar ist ein hochintelligenter, hochbegabter Junge, aber neurotisch, voller Ängste, läuft immer mit einem Sturzhelm rum oder mit einer dunklen Sonnenbrille. Und der Rico, der nennt sich selbst tiefbegabt, ist also jemand, der wohl eher auf eine Förderschule oder so geht, einfacheres Milieu, Mutter arbeitet in der Bar. Und der Junge hat zwar keinen super IQ, aber eine riesige emotionale Intelligenz. Genau. Also was für ein gegensätzliches Paar sie da geschaffen haben. Gibt es solche Paare im richtigen Leben oder ist das alles nur Belletristik?
Du liebe Zeit, ich würde mal sagen, das ist wirklich sehr konstruiert. Also mein Lebensgefährte zu der Zeit, als ich Rico schrieb, war tatsächlich auch so ein ADHS-Mann. Der hatte das auch ins Erwachsensein mit reingeschleppt. Und ich wäre tatsächlich in der Rollenverteilung dann auch, der war jetzt, weiß Gott, nicht tiefbegabt. Also der war sehr intelligent, aber dem kam das ADHS echt in die Quere. Und ich bin dann doch auch mehr so ein kopflastiges Wesen wie Oscar.
So ein bisschen neunmal klug.
Ja, und auch so, ich verstell mir zu viel. Also bis ich mich selber zu meinen Gefühlen durchgegraben habe, muss ich ganz viel nachdenken. Und das ist natürlich Schwachsinn. Aber ich mach's dann, ich erwische mich immer wieder dabei. Aber diese Paarung gibt's natürlich, aber in der Form, wie du sie in die Literatur bringst, wenn du nicht der super Nobelpreisträger bist, der das wirklich kleinteilig macht, dann wirkt das immer ein bisschen plakativ. Das finde ich auch okay. Du brauchst dieses Gefälle zwischen Figuren, um Spannung zu erzeugen, also das, um Abstände zu schaffen, um emotionale Fallhöhen zu schaffen und all solche Dinge, damit arbeite ich gerne und das geht mit krassen Gegensatzpaaren immer gut.
Sie haben gerade Ihren damaligen Lebensgefährten Gianni Vitiello erwähnt. Der war ein Techno-DJ in Berlin und er starb 2009 im Alter von 36 Jahren ganz plötzlich. Und das war ja quasi zeitgleich mit dem beginnenden Erfolg dieses ersten Rico und Oscar-Buches. Also da kam bei Ihnen im Leben eine private Katastrophe und ein beruflicher Riesenerfolg zur selben Zeit. Wie haben Sie das damals zusammenbekommen?
Das war nicht schön. Ich meine, wie kann sowas schön sein? Aber ich habe tatsächlich, als Gianni starb, da hatte ich gerade angefangen mit dem dritten Rico-Band, der dann bezeichnenderweise, da war das erste Kapitel, vielleicht auf dem Friedhof beginnt. Unglaublich eigentlich. Und habe dann ein Jahr lang nicht geschrieben. Das Buch wäre eigentlich ein Jahr früher rausgekommen auf den Markt. Und der Verlag hat natürlich gesagt, um Gottes Willen, also lass dir alle Zeit der Welt. Und wenn es gar nicht geht, geht's gar nicht. Aber ich habe tatsächlich ein Jahr gebraucht, bis ich da überhaupt wieder ruhig am Schreibtisch sitzen konnte. Das sind Zäsuren. Jeder Mensch weiß das. Andere Menschen verliert durch krasse Einschnitte, Unfälle oder sowas. Das ist was anderes, als wenn du, was immer noch grauenvoll ist, aber wenn du jemanden verlierst durch eine lange Krankheit oder so, aber dann kannst du dich darauf vorbereiten.
Rico heißt ja eigentlich Enrico, ne, hat einen italienischen Vater, genau wie Gianni.
Federico.
Entschuldigung. Ja, haben Sie den Gianni in den Fortsetzungen der Romane durch Rico etwas weiterleben lassen können? War das auch ein bisschen Trauerarbeit?
Nee, das nicht.
Hatte nichts damit zu tun? Nee,
da kommt dann die Kopflastigkeit wieder ins Spiel. Also Rico ist schon sehr, 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 eine sehr durchdachte Figur, der sich von Buch zu Buch auch sprachlich weiterentwickelt, ganz bewusst. Also wenn man die Syntax vergleicht von Band 1 mit der von Band 4, dann merkst du, da hat sich wirklich
was getan.
Der lernt. Und das soll er auch durch, der lernt durch Oscar. Ich mag das auch nicht. Also mein eigenes Leben in Bücher packen, das war von der Figur her, aber Rico existierte auch schon vor Gianni. Das nur, das Fleisch und Blut hat Gianni ihm dann wirklich gegeben. Und dann war es aber auch gut, dann war das mehr wie eine Momentaufnahme und dann jetzt nehme ich diese Kunstfigur und fahr mit der, wie ich will und nicht wie mein Freund sich vielleicht weiterentwickelt.
Ja. Gianni war ja Techno-DJ und Sie, der Musiker, Autor, ja. Der zu Hause in Ruhe seine Texte schreibt, ja. Also sehr gegensätzlich. Ja. Konnten Sie denn gegenseitig etwas mit Ihrer jeweiligen Arbeit anfangen?
Also ich meine, das gut, also das hat er schon von mir gewusst, dass ich mit Techno-Musik relativ wenig anfangen kann. Ich war aus dem Alter raus, der war auch eine ganze Ecke jünger als ich, 11 Jahre. Das war zum Beispiel eine Diskrepanz. Der Altersunterschied war mir völlig egal, aber in dem, wie man die Welt wahrnimmt oder was auf der und der Altersstufe wichtig für einen ist. Also Techno ist einfach, als das hochkam, da war ich schon aus dem Gröbsten raus sozusagen. Und er war halt mittendrin. Und umgekehrt war er durch das ADHS, also der hat den ersten Rico-Band noch gelesen, aber das ist nicht gelungen. Der hat, da waren wir auf, das werde ich nie vergessen, auf Mallorca bei Freunden und er lag da am Pool. Der hat richtig geschwitzt, weil das für ihn eine körperliche Anstrengung war, auch nur 2-3 Seiten in dem Buch zu lesen. Und das habe ich ihm hoch angerechnet. Also er fand es auch ganz toll, aber das war für den grauenvoll. Das war mal eine spannende Erfahrung zu sehen, was das mit manchen Menschen anstellt. Also das ist ja, das Buch ist ja heilig bei uns und sakrosankt und wir sollen ja jedes Kind zum Lesen bringen, bla bla, dieser ganze Blödsinn. Aber es gibt nun mal Menschen, die können es nicht und die wollen es nicht und dann darf man die auch nicht zwingen. Also die Vorstellung, dass ich ein Kind zwinge, so rumzuschwitzen, wie mein Freund sich das selber angetan hat, das ist fürchterlich. Aber das war von seiner Seite aus total süß und er hat ihn echt geliebt, den Rico, das war goldig. Also es ging schon gut Hand in Hand.
Zeit für die nächste Musik, Herr Steinhöfel. Techno. Nein, Sie haben sich keinen Techno gewünscht. Ganz im Gegenteil. Sie haben sich was gewünscht, eigentlich von Cole Porter, ja. Aber in der deutschen Fassung.
Ja, weil ich mich für, es gibt ja diese unglaublich grandiosen Cole Porter Songbooks mit Ella Fitzgerald und ich konnte mich da einfach nicht entscheiden. Während bei den Deutschen ist das hier, was jetzt kommt, mit Abstand meine Lieblingseindeutschung eines Cole Porter Songs.
Nämlich Dalia Lavi mit Nichts haut mich um, aber du von 1975.
Mich haut kein Rum wirklich um. Nach 7 Gin bin ich auch noch nicht hin. Champagner mit Wodka dazu. Das haut mich nicht um, aber du. Bei Kokain sag ich nein. Trips. Und ich brauch keinen Schwips, denn ich frag mich, warum und wozu?
Nichts haut mich um, aber du, Dalia Lavi, ein alter Cole Porter-Titel. Andreas Steinhöfel, der Schriftsteller, ist heute zu Gast bei den Zwischentönen. Herr Steinhöfel, kurz nach dem Tod Ihres Partners sind Sie aus dem wilden Berlin zurückgezogen in Ihre Heimat. Sie lebten jetzt wieder im oberhessischen Biedenkopf. Ich habe gelesen, in einem Forsthaus. Mhm. Es ist ein krasser Schritt nach vorn oder zurück?
Ne, das war ein Schritt zurück. Muss man, sagen wir mal, es war eine Flucht nach vorn, aber ein nicht regressiver Schritt zurück. Also ich bin aus Beziehungsgründen nach Berlin vor langer Zeit, Anfang 90er, mit einem anderen Partner damals. Und mir war die Stadt immer viel zu groß und immer viel zu unendlich. Also ich habe wirklich ein Problem damit gehabt, mich da zu verorten, auch wenn ich auf der Karte immer wusste, wo ich bin. Und später wurde es mir dann auch zu aggressiv und alles war sehr, sehr dicht auf der Haut. Vielleicht ist das auch so ein Autorending, dass da alles, aber vielleicht geht das anderen Leuten ganz genauso. Jedenfalls, nachdem Gianni gestorben war, war das so eine Sache, die ich eh schon durchdacht hatte. Ich dachte, puh, du willst nicht in Berlin alt werden. Ich wollte, im Kopf war immer, mit Mitte 50 haust du ab spätestens. Und dann habe ich das einfach vorgezogen, weil die Stadt dann emotional so völlig vermint war und ich mich da wirklich, ich war da sehr unglücklich war und weiß an jeder Ecke, was der erinnert und das ist alles nicht schön. Und dann bin ich halt gegangen und bin dann dahin zurückgegangen, wo, das ist dann Mitte der Welt, im Roman ist das ja drin, das für viele ist das eben die Familie. Und das ist bei mir auch so. Ich bin dann dahin gegangen, wo die Mutter und die Geschwister leben und habe das noch keine Sekunde bereut. Also das war ein richtig guter Schritt.
Sie haben auch keinen Koffer in Berlin?
Nein.
Nicht.
Im Gegenteil, ich fahre ungern hin, weil ich habe da fast 20 Jahre gelebt und merke trotzdem, wie wenig mich eigentlich an diese Stadt bindet. Und das heißt nicht, dass ich Berlin doof finde, aber ich wusste immer, das ist nicht wirklich mein Pflaster. Ich bin echt, ich bin so ein Schollentier, ich bin so ein Landpflänzchen. Großstadt kannst du ja lernen, das ist ja nicht so schwer. Ich habe mich zum Beispiel immer wahnsinnig darüber geärgert, dass ich nicht spazieren gehen kann in Berlin, also nicht im Wald. Und dann kam so, ja, dann fahr in Grunewald, da fahr in Tiergarten. Sagst du, ja, aber ich möchte eigentlich nur 20 Minuten spazieren und davon muss ich aber eine Stunde hin und her fahren. Und jetzt lebe ich mitten im Wald oder direkt am Wald und dann geht's in den Wald rein. Und ich liebe das ohne Ende.
Sind ein Naturliebhaber.
Ja, ja, sehr, sehr. Und gleichzeitig, was ich auch witzig fand, ich mache viel, viel mehr in der kleinen Stadt. Also ich habe dann selber einen Kulturverein mitgegründet. Ich nehme da viel, viel, also wirklich viel, viel mehr wahr, als ich in Berlin wahrgenommen habe. So nach dem Motto, gibt ja nicht so viel, jetzt machst du einfach alles mit. Oder Sozialkontakte, die sind viel, viel pflegeleichter auf dem Land. Du kannst überall, dann fährst du halt mal vorbei, ach komm, ich klopf mal gerade, ob der oder die zu Hause ist. Nichts ist weiter entfernt als 10 Minuten zu Fuß oder mit dem Rad oder mit dem Auto, je nachdem. Das ist fantastisch. Also ich liebe das sehr.
Also die Großstadt ist zu oberflächlich für Sie?
Die ist ja gar nicht oberflächlich, aber sie ist so für, also mir hat die zu wenig Einstiegspunkte gegeben, für wo ich mich dann verankern und wohlfühlen konnte. Das war schon viel, tatsächlich viel Oberflächenreiz, aber wenn du den abziehst, denkst du halt, was mache ich hier überhaupt auf dieser Oberfläche, wo ich dann 1,5 Stunden brauche, um zur besten Freundin zu kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Hm. In der Zeit bin ich jetzt in Frankfurt, wenn ich von Biedenkopf losfahre. Also da, die Verhältnisse sind halt anders. Und auf dem Landleben sind die Leute wirklich nicht so großstadtneurotisch. Also so Sachen, wenn ich dann sage, ich komme dann nächsten Dienstag mal um 3 auf einen Kaffee, dann muss ich nicht noch 17 Mal eine SMS oder eine WhatsApp schreiben, um zu gucken, ob es bei dem Termin bleibt, um ihn dann in allerletzter Minute dann noch abgesagt zu bekommen. Das passiert dann nicht.
Und das Tempo ist ein anderes?
Ja, schon. Wobei das in der Großstadt ja auch nur aufgesetzt ist. Das Großstadttempo, das berühmte, entsteht für mich durch Druck. Das ist ein Stress, also ein empfundenes Tempo. Faktisch ist es ja nicht so, als würden da alle rennen.
Sie haben sich aber Berlin auch literarisch erarbeitet. Ja. In vielen Büchern spielt Berlin ja eine Rolle.
Ja. Gut, das war dann mehr so das Ding, dann schreibst du halt über das, was vor der Haustür ist und wo du dich auskennst. Es war aber tatsächlich, also dieses Ding bei Rico zum Beispiel, dass der in Band 1 nur auf sein Haus beschränkt lebt, in Band 2 bis an die Grenzen der Stadt geht, also Berlins, und in Band 3 dann erst einmal raus, rauf an die Ostsee. Das war schon sehr ich. In dem Fall, das hatte sozusagen autobiografischen Hintergrund, dieser Versuch, die Grenzen einer Stadt zu erkunden. Das war nochmal so nachempfunden über diese Figur.
Unterhaltung mit Anspruch, das haben Sie mal als eine Ihrer Maximen beschrieben. Und die Rico- und Oscar-Bücher, die sind ja aber eigentlich auch sehr politisch. Sie brechen dann Lanze für die Förderschüler, für die Menschen aus kleinen Verhältnissen und deren unterschätzte Fähigkeiten. Ganz bewusst oder ist es so passiert?
Ja, klar. Das kommt dann über die Figuren auch. Aber das ist natürlich schon, hat das auch einen gewissen programmatischen oder einen politischen Hintergrund. Nur, du darfst halt nicht den Fehler machen, in gar keiner Literatur, aber schon gar nicht in der für Kinder, das zum Programm zu erheben. Also dann sagen, jetzt schreibe ich ein politisches Buch oder ein Buch mit dem Wollen und Willen, dass dieser Rico-Junge betrachtet wird als Förderschüler und die Verhältnisse, aus der kommt so, das bettet man ein, weil mich interessiert ja die Figur und natürlich wird die durch ihr Umfeld und ihr Leben bestimmt, aber eben auf kindliche Art. Rico hätte auch aus einem reichen Haushalt kommen können. Das hätte genauso funktioniert. Aber spannender war halt, so ein Kind zu nehmen, wo viele Leute erstmal so, oh, Förderschüler, und dann die Mutter noch im, na, freundlich betrachtet, Nachtclub, kann man auch krasser ausdrücken. Denn das wollen wir erstmal nicht. Und da bin ich schon sehr bei den Kindern, die nicht gewollten.
Wir waren eben schon mal kurz bei Erich Kästner, da wollte ich noch mal hin. Sie durften 2009 den Erich Kästner Literaturpreis entgegennehmen. Den hatten vorher Tommy Ungerer bekommen, Robert Gernhardt, Loriot.
Und Loriot, ja, das war schon.
Und dann kamen ja all die Kästner-Vergleiche, weil sie Außenseiterhelden haben. Ihre Geschichten sind oft in Berlin, klar. Sie manchmal auch Krimi-Handlungen einbauen und sich in die Kinder hineinversetzen können. Was unterscheidet Sie von Kästner?
Na, der Kästner war noch mehr als ich bin Moralist. Also das ist schon so. Das ist sicherlich auch der Zeit geschuldet, in der er geschrieben hat, aber der hat schon ordentlich auf die Tube gedrückt so, und die Moral von der Geschichte. Also ich finde das völlig, völlig okay. Ich habe da nie, auch als Kind, keine Schwierigkeit mit gehabt. Viele Erwachsene mögen es heute nicht. Da versuche ich mich mehr zurückzunehmen. Und viele andere von den Vergleichen, die Sie eben sagten, das ist in jedem Kinderbuch so. Also das hat mit Kästner gar nichts zu tun. Aber wo es spannend ist, das ist diese Ebene auf der Augenhöhe, auf der man sich begegnet.
Ja.
Da ist er mir immer noch großes Vorbild und mehr kannst du als Kinderbuchautor auch gar nicht schaffen, egal welches. Der hat dann eher realistische Sachen geschrieben, hauptsächlich andere Leute schreiben fantastisch, aber das ist völlig wurscht. Es geht darum, wie du die Menschen wahrnimmst.
Kinderbücher ohne Moral, das geht doch eigentlich gar nicht.
Nö, das wird nicht funktionieren.
Bist du zu verdammt?
Sage ich immer, und das ist so. Das Kind ist ja schon immer auch eines, das egal, was es tut, dabei immer guckt, mache ich das richtig oder mache ich das falsch. Das Kind sucht Vorbild, in der Regel in Eltern, dann kommen dann die Schule dazu, dann was weiß ich was noch an Instanzen. Das heißt, das Buch ist letztlich auch schon eine Wertevermittlungsinstanz. So, und dafür wird es dann aber gerne überbemüht von außen, dann soll das eben ganz toll Werte vermitteln und ich finde, es reicht dem Kind erstmal zu zeigen, hey, du bist nicht allein mit dem, was du denkst und fühlst, damit ist schon mal unglaublich viel gewonnen, viele Autoren interessiert das aber gar nicht und viele Leser auch nicht, erwachsene Leser, und sagen, ja, aber das ist doch dann alles so affirmativ und bla bla bla. Ich finde, dass die Literatur, die mir in meinem Leben viel bedeutet hat oder immer noch bedeutet, das ist immer die, wo ich mich als Mensch, vor allem in meinen Ängsten oder auch mal Durcheinandergefühlen, wo ich mich wiederfinde. Mhm. Und dem Kind geht das doppelt und dreifach so. Und deswegen musst du, um den Wertmaßstab dann, um den Wertkompass irgendwie auszurichten, kannst du schlecht, ich hatte es neulich erst in einem Vortrag, kein Lehrer wird seinem Schüler und kein Therapeut seinen Klienten, Jugendlichen, ein Buch geben, wo der Hauptdarsteller eine Sau ist. Das funktioniert einfach nicht, denn das will ein Kind nicht als Vorbild. Du willst keinen Vollpfosten als Vorbild.
Und ein Kind will auch ein gutes Ende.
Das will ein gutes Ende. Das habe ich früher selber abgelehnt. Also ich bin ja da wirklich einfach so rein. Damals das dritte Buch, Trügerische Stille, das war eins, das hört so im, das schneide ich wirklich ab, weil ich wollte, dass das Kind oder der Jugendliche, der das liest, sich, dann soll der sich doch selber ein Ende ausdenken. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Die hassen das bis hinten gegen. Und nachher habe ich dann gelernt, warum. Das geht nicht. Du darfst, und das ist inzwischen dein Credo, du darfst ein Kind nicht in eine Hoffnungslosigkeit entlassen. Also so Nihilismus im Kinderbuch hat er definitiv nichts verloren. Da bin ich ganz entschiedener und auch aggressiver Gegner.
Sie haben ja schon eine machtvolle Position als Autor, dem die Kinder vertrauen. Sie können Werte vermitteln, die sie für gut halten, Liebe, Freundschaft. Das sind ja auch ihre Themen. Also das nutzen sie schon auch. Also es ist auch ein pädagogischer Einfluss für einen Kinderbuchautor da.
Und der ist an den Stellen, wo es um bestimmte Grundwerte geht, dann teile ich die auch. Also Freundschaft ist was Positives, Liebe ist was Positives. Wenn es politisch wird oder so, sie werden mich nicht dabei erwischen. Und nicht aus politischen Gründen, sondern weil das Thema so ambivalent ist. Ich habe eine TV-Serie gemacht zu Flüchtlingskindern.
Germany heißt die.
Aber da zum Beispiel dem Kind, in dem Fall dem Zuschauenden, nicht dem lesenden Kind, eine Haltung zu empfehlen, halte ich für fatal. Das muss diese Haltung selber entwickeln. Und dann kannst du nur zeigen, guck mal, das geht in diese und in jene Richtung, kann das Pendel ausschlagen. Also da kannst du nur Optionen bieten. Und da vertraue ich einfach auf, dass dem kindlichen Urteilsvermögen dann das gepaart mit eigenen Erfahrungen irgendwann sagt, ja, du, das finde ich jetzt gut und das finde ich schlecht. Das ist zum Beispiel so ein schwieriges Thema. Auch Mitte der Welt, da ging das mit dem Schwulsein, weil das für die Figur so normal ist. Ich würde niemals ein Buch schreiben über sexuelle Identität als solche oder irgend so ein Genderzeug oder so. A, weil es mich nicht interessiert und B, weil ich das für ideologisch völlig überfrachtet halte und da nicht auf ein Kind einwirken will.
Mhm. ein Beispiel so für eine pädagogische Meinung, Haltung, zum Beispiel in dem noch recht neuen Roman Anders, da gibt es ja so eine Art Overprotecting Mama und die kommt ja nicht so gut weg. Das ist dann schon klar, ne?
Ja gut, aber das war dann, das ist auch witzig, oder? Es fällt dann auf, dass die Mama negativ gezeichnet ist, nachdem ich fast 30 Jahre geschrieben habe, dass davor in fast 20 Büchern Arschlochväter waren.
Oder gar keine.
Das hat niemanden je interessiert. Also der Mann darf dann schon der Arsch sein. Das ist okay. Wenn es die Frau mal ist, dann müssen wir erstmal gucken, ob das in Ordnung ist. In dem Fall war es in Ordnung, das ist mir auch völlig wurscht. Aber das hatte tatsächlich auch was für mich, für meine menschliche Entwicklung. Also das ist dann die Auseinandersetzung mit dem eigenen Vater und der eigenen Mutter. Das denkst du, nee, also das war dann auch nicht alles schwarz-weiß. Das spielt dann da rein. Und sonst war das ein Experiment, ein Kind mal zu zeigen, das selber nicht mehr weiß, dass es Kind ist. Also sprich, was packen wir denn eigentlich als Erwachsene in so ein Menschenwesen rein, was das dann so annimmt, so ach, damit bin ich also Kind. Und da sträubt er sich gegen.
Da würde ich gerne mal etwas rezitieren aus diesem Buch Anders, aus diesem Roman über einen Jungen, der verunglückt, ins Koma fällt und danach eben anders wieder aufwacht und weiterlebt. Da sagt ein älterer Mann zu einem Kind: Ich hatte ganz vergessen, wie hell ihr seid, ihr Kinder, das Licht im Dunkel der Welt. Wirklich so ist es, ihr strebt der Zukunft als Flammen entgegen, volle Hoffnung mit dem Glauben an Veränderung. Mir ist dieses Licht abhanden gekommen, aber manche von euch schaffen das, manche tragen das Licht bis ins Erwachsensein und es gelingt ihnen, die Flamme zu beschützen. Ende des Zitats. Gehören Sie zu diesen Leuten, die das Licht der Kindheit ins Erwachsenensein getragen haben?
Gott, jetzt fragen Sie mich was.
Oder ist das die Kindersicht des Andreas Steinhöfel zusammengefasst?
Ja, das schon.
Die Hoffnung
also
in die
ja,
Kinder.
Ja. Also der alte Mann in diesem Roman, der bezeichnenderweise das Ende des Buches nicht erlebt, das ist schon so ein bisschen alter Ego des Autors. Aber man muss da wahnsinnig aufpassen. Das ist natürlich ein idealisiertes, exemplifiziertes, es ist ein literarisches Objekt. Das bin nicht wirklich ich, aber diese Idee von Kindheit, das ist schon was. Jeder von uns liebt das ist das, was die Leute an Rico lieben, dass der den Leuten knallgerade auf den Kopf zusagt, was er denkt, weil er sein Fühlen ja ganz oft in Worte übersetzt und die Welt auch beim Wort nimmt. So, Leute lieben das, die mögen die Direktheit von Kindern, die mögen, dass da ganz viele Sperren, die wir uns setzen im Rahmen unserer kulturellen Entwicklung zum westlichen Menschen, das ist da nicht. Und das ist das, was dieser alte Mann sieht, dass er sagt, da war mal was und das kann verschüttet gehen und vielleicht wird es einfach durch die Zeitläufe verschüttet, aber es ist ja schon faszinierend, dass manche Leute das eben haben und andere nicht. Also der Spruch, dass du bei einem Erwachsenen, egal was für ein Künstler oder Mensch, ja, der hat noch oder die hat noch diese kindliche Begeisterungsfähigkeit, also sprich, da weiß man drum, da ist was, ja, aber es hat halt nicht mehr jeder und das ist das, was der alte Mann da umschreibt. Sehr pathetisch übrigens, fand ich gerade. Also wenn man es dann selber hört, denkst du so, oh, das ist aber auf die Schippe gehauen. Aber innerhalb des Textumfeldes passt es dann wieder, hoffe ich zumindest.
Andreas Steinhöfel, Zeit für einen musikalischen Break noch einmal. Sie haben sich die New Seekers gewünscht. Ja. Back, Steal or Borrow. Das ist ein alter Grand Prix-Titel von 1972, also kurz nach ABBA.
Ja, genau. Da war ich ja voll dabei. Also ich war das absolute Grand Prix-Kind. Das hat als Erwachsener nachgelassen. Also ich finde es nicht mehr so toll. Aber damals war das ein Ding. Und es gab es ja auch auf Deutsch. Ich will betteln, lügen, stehlen. Ich habe es rauf und runter mitgesungen. Und das war so witzig. Ich habe danach erst angefangen, Bravo zu lesen. Da waren die schon wieder out. Ich wusste praktisch bis ins Erwachsenenalter gar nicht, wie die aussahen. Das hat mir dann das Internet geschenkt. Aber das ist so ein Lied, einfach ein absolutes gute Laune. Der kleine Andreas singt jetzt mal in der Badewanne mit. Lied.
Andreas Steinhöfel, der Schriftsteller, heute zu Gast bei den Zwischentönen. Herr Steinhöfel, eine glückliche Kindheit oder eine unglückliche Kindheit, braucht man eines von beiden, um ein guter Kinderbuchautor zu werden? Irgendein Autor hat das mal behauptet.
Paul Maar hat das gesagt, der von mir hochgeschätzte. Ich kenne tatsächlich zu wenig Biografien von Kinder- und Jugendbuchautorinnen und Autoren, um das verifizieren zu können. Aber es ist ein hübsches Diktum. Und also bei mir war es natürlich dann die unglückliche Seite. Ich denke schon, was, sagen wir, für sehr viele Künstler ausmacht, das ist das Gefühl, über eine gewisse Zeit zumindest nicht dazuzugehören. Jeder von uns kennt das. Als Jugendlicher fühlst du dich immer allein, egal ob du von außen in so eine Peergroup gedrückt wirst oder nicht. Du bist für dich allein, du bist die einsame Insel. Und wenn dann ein John Donne sagt, niemand ist eine Insel, dann hat er einfach nicht recht. So, und das ist also das, was du rumschleppst. Und bei mir kamen dann diverse Sachen zusammen. Also der Vater kloppt dich regelmäßig um. Das heißt, irgendwie bist du nicht so ein tolles Kind. Das ist ja das, was du als Kind dann glaubst. Es liegt ja an dir, nicht etwa an der durchgeknallten Psyche von diesem Erwachsenen. Dann kam bei mir noch erschwerend das Schwulsein hinzu, das ja auch nur so ein unterdrücktes war. Aber in der Summe denkst du so, boah, was verdammt nochmal macht mich denn hier so anders? Was ist denn das, was mich von der Welt so abstößt? Das ist ja gar nicht so, als würde die Welt jeden Tag sagen, ich mag dich nicht. Du selber hast aber das Gefühl, du passt da nicht so rein. Und das, glaube ich, ist das, was Künstler machen, dieses Unbehagen zu formulieren, viele, irgendwo nicht Teil von was zu sein oder eben nicht dazuzugehören. Deswegen, was ich vorhin mal erwähnte, einem Kind, dem lesenden Kind das Gefühl zu geben, du bist nicht allein mit dem, was du denkst und fühlst, halte ich für unglaublich wichtig. Also wenn ich früher die Bücher gelesen hätte, die es heute gibt, oder einige davon, ich glaube, ich hätte eine ruhigere Kindheit verbracht oder ein ruhigeres Dasein als Jugendlicher.
Aha. Sie erzählen ja sehr offen von Ihrem gewalttätigen Vater. Es gibt da schreckliche Geschichten mit einem Meerschweinchen, das er ertränkt hat, die Sie erzählen. Das ist ja was sehr Privates. Aber Sie reden ja in der Öffentlichkeit drüber. Geht das die Öffentlichkeit was an?
Naja, das ist gut. Das ist ja die berühmte MeToo-Sache eigentlich. Die ist ja nicht erst seit MeToo. Es gibt einfach Dinge, ich finde, die gehören dann nicht, weil sie, das ist kein Exhibitionismus oder so, aber man muss drüber reden, um anderen Leuten Mut zuzusprechen, auch drüber zu reden. Also es gibt immer noch unglaublich viele Leute, die stumm sind unter irgendwas, was sie erlitten haben, egal welche Form der Missachtung oder des Missbrauchs. Und dann bilde ich mir ein, dass du so ein bisschen deine Flamme zum Rest der Flammen hinzufügst und dann irgendwann gibt es ein Licht, wo einer sagt, okay, da kann ich jetzt drauf zusteuern. Mehr kannst du ja nicht machen. Aber wie gesagt, das hat wenig mit Exhibitionismus zu tun und auch gar nicht damit irgendwie so was einzukehren an, ach, guck mal, ich armes Ding, was ich für eine schwere Kindheit hatte. Es hatten massenweise leider Menschen eine schwere Kindheit. Und da bin ich für was Gott nicht allein, leider.
Welche Methoden haben Sie denn damals als Kind entwickelt, damit Ihre Seele das überlebt?
Oh, das ist einfach. Meine Methode war, das machst du natürlich nicht bewusst. Ich glaube, das ist mehr so ein, du merkst, dass es funktioniert. Ich war ein lesendes Kind, also ich habe gern gelesen und es war tatsächlich so, solange ich ein Buch vor der Nase hatte, aus irgendeinem Grund hatte mein Vater vor Wissen, hatte der Respekt, das fand der toll, da war ich auch immer, das wird mal unser kleiner Professor. Wenn ich dann nicht mit einem Buch bewaffnet war, hatte ich das nicht gehindert, auf den Professor einzudreschen, aber prinzipiell war das was, Lesen hat mich tatsächlich, das war ein Schutzraum, also und zwar vor außen, vor dem Vater, aber gleichzeitig war es ja auch ein Erlebnisraum, ein unglaublicher. Das ist was, wo ich viel mit Leuten schon drüber geredet habe, dass manche Leute empfinden Lesen nicht als Erlebnisraum. Das ist so fast eine intellektuelle Übung. Man erschließt sich das irgendwie, aber für viele Leser ist das ja dieses Reinplumpsen in was. Und das kann auch ein Sachbuch sein, vor allem wenn es ein gut geschriebenes ist. Das fand ich immer toll. Und das war ein Rettungsding. Also, aber wie gesagt, das kam wirklich von alleine. Ich fand Geschichten immer toll. Ich habe gerne Märchen zugehört. Und ich habe mir selber, als ich 5 war, das Lesen beigebracht und Schreiben dann auch, bevor ich in der Schule war, weil ich unbedingt lesen können wollte.
Haben Sie Ihrem Vater eigentlich jemals vergeben können, sich versöhnen können?
Es war mehr so umgekehrt. Als er starb, der ist dann an Krebs gestorben, da war ich bei ihm mit meinem jüngsten Bruder. Und sonst wollte da auch, das klingt so schrecklich, aber da wollte sonst auch keiner hin. Und ich habe ihm dann die ganze Nacht die Hand gehalten und dachte, das ist ja schon absurd. Eigentlich willst du ja, dass er deine Hand hält oder dass irgendwas noch kommt. Ich wollte schon, dass er die Möglichkeit hat zu sagen, boah, Alter, ich habe da richtig Scheiße gebaut, oder? Ich wollte ihm gleichzeitig vermitteln, guck mal, ich bin für dich da, auch wenn du diese Scheiße gebaut hast. Und es ist ja alles tragisch. Ich meine, ich wusste schon auch, dass der selber eine jetzt nicht so die ganz tolle Kindheit hatte, das weiß man ja. Aber das hat er kräftemäßig gar nicht geschafft. Also der war viel zu ausgezehrt von dieser Krankheit. Das habe ich dann auch im Nachhinein gerafft. Aber als er dann tot war, war ich sauer und habe gedacht, so, boah, du blöder Sack, jetzt habe ich hier stundenlang dich gestreichelt und so. Und von dir kam jetzt mal gerade gar nichts. Der konnte einfach nicht, behaupte ich jetzt. Also das war der Versuch, ihm zu zeigen von meiner Seite aus, du, ist nicht gut gelaufen, aber...
Sie haben es versucht.
Ich habe es versucht. Mhm. Mehr kannst du nicht machen.
Für sich haben sie dann eine Versöhnung gefunden.
Ja, und ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Mhm. Also ich traue ihm heute wirklich nach, weil ich mir einbilde, mit meinem jetzigen Wissen, jetzt wäre er aber auch ein alter Mann, vielleicht hätte man doch mal ein Gespräch führen können. Vielleicht hätte er doch mal selber aufgemacht. Dem ging es gar nicht gut als Kind und als Jugendlicher. Das war selber ein heftig misshandelter Mensch. Das ist schade, also dass er das nicht geschafft hat, sich so zu öffnen. Und ich bin froh, in einer Zeit groß geworden zu sein oder darin immer noch zu sein, die einem das ermöglicht, also wo das geht, ohne dass es von außen als merkwürdig betrachtet wird.
Fehlende Väter, die gibt es ja öfter in ihren Büchern, bei Rico oder auch bei Phil in der Mitte der Welt. Also da könnten Literaturwissenschaftler richtig Doktorarbeiten schreiben. Oder haben es schon.
Ja, aber es wäre nur ein kleines Kapitel. Also, aber das ist schon, das liegt natürlich am eigenen abwesenden Vater. Aber da, vorhin mal kurz erwähnt, bei Anders, der plötzlich positive Papa und dann die Mutter meines Negative, das ist schon auch mein Versuch, mir ein anderes Vaterbild zu erarbeiten. Bei Rico, der Ersatzpapa, der da kommt, der ist ja auch ganz cool, ja? Und also so langsam versuche ich mich damit vielleicht, gucken, wie lange ich noch brauche, bis da mal was ganz Ausgewogenes kommt.
Ein schönes Zitat von Ihnen habe ich noch. Ich liebe das Leben, weil es die Angst vertreibt, die diese Welt erzeugen kann. Ich liebe das Lachen, weil es die Angst vertreibt, die diese Welt erzeugen kann. Also das könnte ja aus Umberto Eco, Name der Rose, stammen fast.
Da stammt es auch wahrscheinlich her. Das ist ein Buch, das ich sehr schätze. Nein, man kann da auch zu Freud drüber schwenken. Also Lachen ist natürlich ein Abwehrmechanismus. Wenn dir die Sachen zu nahe rücken oder dich peinlich berühren, das ist ein zu nahe rücken, dann lachst du halt drüber. Manche Kulturen haben das ja hoch 10 verglichen mit uns. Also im asiatischen Raum, da wird so viel gelacht, weil die so viele Verhaltenskodizes haben, dass man da ständig irgendwie daneben greifen kann. Aber es ist eine sympathische Form der Verdrängung, sage ich mal.
Dem entgegenzusetzen wäre ja Erich Kästners Satz, die deutsche Literatur ist einäugig, das lachende Auge fehlt. Das ist ein 100 Jahre alter Satz, bald stimmt er noch.
Ich kann es jetzt gar nicht mehr, wie gesagt, ich kenne mich zu wenig aus in der deutschen Literatur. Ich habe wahrgenommen über die letzten 10, 20 Jahre, dass sich da wirklich was tut, dass eine neue Generation junger Autoren nach vorne rückt, Autorinnen, die pfeifen auf den ganzen Intellektualismus, die nehmen die alte Garde auch nicht mehr so ernst. Das finde ich sehr schön, dieses bisschen Despektierliche. Da sind unglaublich tolle Sprachkünstler drunter auch. Das macht einfach Spaß dann. Und von daher denke ich, dann haben wir halt ein bisschen gebraucht. Ich meine, uns sind auch beide Augen blau geschlagen worden von Nazis. Dann dauert es halt eine Weile, bis beide wieder nachwachsen. Das ist dann so.
Jetzt sind Ihre Bücher Schullektüre. Mhm. Also etwas, was Kinder lesen müssen. Mhm. Gefällt Ihnen das nicht?
Na, sagen wir mal, wenn sie anfangen, mir ihre Hausaufgaben zu schicken und das passiert, das ist schon schrecklich. Also ich meine, ich freue mich natürlich, das ist ja wie eine Rente. Aber wenn du Schullektüre bist, an dem, was dann kommt, an Briefen und so, siehst du, da wird auch toll mit umgegangen. Also das ist jetzt gar nicht vordergründig pädagogisch oder. Da wird einfach der Versuch unternommen, mit was die Kinder anspricht, dann da denen auch Spaß am Lesen zu vermitteln. Das finde ich ganz gut. Aber wenn es dann eben so ein bisschen über Kopf geht und dann eben sowas wie vorhin, jetzt müssen wir aber mal über die Förderzentren reden oder die schlecht bezahlten nachtarbeitenden Mütter oder so, das ist so die Ecke, wo ich zumindest innerlich aussteige. Macht damit, was ihr wollt, das entzieht sich auch meiner Verantwortung, aber dann lasst mich auch damit in Ruhe. Also das ist so die Ecke, da wird es mir dann zu politisch oder zu akademisch. Ansonsten sage ich allen Kindern immer, ich kann nichts dafür. die
müssen, Lehrer sind schuld.
Die müssen Zusammenfassungen schreiben und Gott, also das kennt man ja alles, hat man alles selber, eine Charakterisierung, aber die sind dann auch so cool, dann schreiben sie, ja, guten Tag, ich bin der so und so, ich mache im Unterricht die Buch ABC und ich hätte gerne jetzt eine Zusammenfassung von Kapitel 1 bis 17. Oh, und dann sagst du, schreib doch denselben Brief an deinen Lehrer, von mir kriegst du schon mal nichts. So, das ist witzig.
Die Kinder lesen nicht mehr, die Kinder gucken nur noch auf die Handys. Das ist der Trauergesang des um seine Kultur ringenden Deutschlands. Stimmen Sie darin ein?
eine halbe halbe. Das ist schon, es ist schon so, dass ich, also eben auch wieder auf dem Weg hierher ins Studio, du guckst, wie unglaublich viele Menschen wirklich nur noch den Blick auf, also auf der Straße, auf ihr Smartphone gerichtet haben. Das finde ich schon bedenklich, aber Kultur entwickelt sich und schreitet voran oder von mir aus auch zurück. Das ist in dem Fall wurscht. Jedenfalls passiert was und da kannst du lange klagen. Das ist jetzt, wie es ist. Und dann muss man gucken, was man abgewinnen kann oder wo man sich gegenstellt. Das lesende Kind, da habe ich eine weitergefasste Meinung zu. Ich mag das überhaupt nicht, dass Kindern vermittelt wird, du bist dann ein gutes Kind, wenn du liest. Ja? Also sowas wie, lies doch mal ein gutes Buch, da drehe ich durch, wenn ich das höre. Wenn, oder am besten, das hatte ich eine Diskussion mal, so ein Ding, was sich in den Schwanz beißt, so ein Lehrer, der sagte, ja, aber es geht ja darum, das Kind soll doch über das Lesen sich eine eigene Meinung bilden. Dann sage ich, ja, aber aktuell ist das Kind ja der Meinung, dass es Lesen nicht mag. Warum wollen Sie ihm das denn abgewöhnen? Sprich, ich fasse das immer gerne zusammen, weil es natürlich immer Thema ist beim Schreiben für Kinder. Ich sage, ich kenne so viele Menschen, die nicht lesen. Das sind absolut wunderbare, warmherzige, fantastische Menschen. Und ich kenne so viele Pappnasen mit vollen Bücherschränken. Da hat das ganze Lesen überhaupt nichts genutzt. Und das Wort, das ich da benutze, ist noch harmlos. Aber sprich, das Buch zum Heiligtum zu verklären, das hatten wir eingangs schon mal, das halte ich für einen unglaublichen Aberglauben. Einer der wenigen, den erwachsene Menschen wirklich tief verinnerlicht haben. Lass die Kinder in Ruhe. Wenn die nicht lesen wollen, du probierst ein paar Mal und dann will das eben nicht. Das ist so, ich mag da gar nicht drüber nachdenken. Da graust es mir vor. Und noch mehr graust es mir natürlich vor der Vorstellung, dass das mit einem meiner Bücher versucht wird. So, guck mal, das ist doch jetzt endlich mal eins, was jetzt, das finden alle Kinder gut, jetzt findest du das auch gut. Das funktioniert so nicht. Also lass die Kinder, die nicht lesen wollen, in Ruhe. Das wären trotzdem coole Leute.
Andreas Steinwöhl, das war ein tolles Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute mitgemacht haben bei den Zwischentönen hier im Deutschlandfunk. Und hier ist Ihr letzter Musikwunsch, Herr Steinwöhl, New Kid in Town von den Eagles.
There's talk on the street, it sounds so familiar. Expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.